klar. Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Und ja, wann das Tor fällt, schauen wir mal. Ich mache mir da jetzt keinen Druck. Das kommt und dann ist der Knoten auch, glaube ich, irgendwann mal geplatzt.
Brückengeflüster. Der VfL-Podcast der NOZ.
Entscheidendes Ding, oder? Zack.
Als gute Gastgeber, ne? Lässt man euch erstmal eine Runde gewinnen.
Hallo zum Brückengeflüster und Sie haben es gehört, wir haben wieder gekickert. Das heißt, unsere Gäste sind heute hier im Podcast-Studio und es sind zwei Gäste, die sonst ein lila-weißes Trikot tragen. Heute Morgen sind sie aber noch in Zivil hier. Wir haben einmal einen alten Hasen im Podcast-Business. Das ist Timo Beermann, Innenverteidiger des VfL Osnabrück und ein Premierengast, der ist nämlich noch gar nicht so lange beim VfL. Erik Engelhardt ist da, der Stürmer bei uns.
Ja, moin zusammen.
Und bei den alten Hasen, also wir sind eher alt, aber nicht Hasen, Benjamin Kraus, mein Kollege und ich bin Johannes Kapitzer. Und bevor wir jetzt gleich voll ins Thema einsteigen, haben wir noch einen Hinweis in eigener Sache und zwar gibt es jetzt zum Saisonauftakt das VfL-Abo der NOZ und damit gibt es bei der NOZ für 4,95 Euro im Monat nicht nur Zugriff auf alle Inhalte rund um den VfL, sondern auch den Podcast Brückengeflüster könnt ihr damit exklusiv in voller Länge genießen. Wer das Abo noch braucht, geht einfach auf noz.de/abo-vfl und kann dann dieses Brückengeflüster in voller Länge hören zum Beispiel. Jetzt wollen wir aber ran an den Ball. Anpfiff haben wir eben schon am Kickertisch gemacht und jetzt starten wir auch hier live durch, würde ich sagen.
Ja, erste Frage vielleicht an euch, Timo, Erik. Mannschaftsabend, glaube ich, stand an, oder? Jetzt am Freitagabend. Wie war es denn und wie war danach das freie Wochenende? Konntet ihr euch ein bisschen entspannen?
Ja, war der erste Mannschaftsabend in diesem Jahr und ich glaube, dass er gelungen war. Samstagmorgen hatten wir dann ja auch den Brunch mit einigen Sponsoren, was auch echt eine coole Veranstaltung war. Und ja, ab Samstag 1 Uhr hatten wir dann frei bis heute Nachmittag. Oder gestern Nachmittag, ja.
Ja, Erik, für dich dann ja auch. Bestimmt ganz cool nochmal auch abseits vom Platz die Leute ein bisschen kennenzulernen, auch in so lockerer Atmosphäre. Ging es ein bisschen länger oder habt ihr irgendwann schon gesagt, okay, wir müssen zwischen Mannschaftsabend und Brunch nochmal ein bisschen schlafen?
Ja, ich bin der Typ, glaube ich, der nicht so viel Schlaf bräuchte, jetzt auch mit der Kleinen. Deswegen, ja, wann war ich zu Hause? 3:30? 4:00? War ein ganz schöner Abend, glaube ich, weil die Jungs ein bisschen anders kennenzulernen ist nochmal ein Stück, wie sagt man, sie ein bisschen privaten Einblick dazu haben in die Jungs, war schon echt top. Von daher war es echt ein gelungener Abend und hat Spaß gemacht.
Denn man kann auch gratulieren, du hast es gerade schon angedeutet, Erik, du bist Vater geworden vor gar nicht allzu langer Zeit.
Vielen Dank.
Erzähl es kurz.
Ja, was gibt es da zu erzählen?
Na, wie dein Kind heißt, wie alt, Klassiker.
Rosa heißt die Kleine, ist jetzt 4 Monate alt. Sie ist ja noch in Cottbus geboren, in Forst, ist direkt an der Grenze zu Polen. Ist, glaube ich, ein bisschen ein ganz anderes Stück als hier. Aber lief alles gut, der Kleinen geht's gut, alles gesund, was will man mehr.
Und hält euch auf Trab nachts?
Ja, es geht, also mich nicht. Eher,
du kannst schlafen.
Eher die Freundin. Ich wach da nicht auf, ich bin, glaube ich, einer, dem musst du ein bisschen anpeitschen, dass der aufsteht. Von daher bin ich da, ich bin geübt. Ich bin geübt, liegen zu bleiben.
Das ist ein gesunder Schlaf, wenn ich sage, es ist für einen Profisportler auch nicht verkehrt, ja, wenn er seinen Schlaf kriegt. Ne? Eine Frage noch ganz kurz zum Brunch. Wie ist das so, Essen unter Aufsicht, wenn der Trainer auch da ist? Dann geht man einmal weniger Eule? Oder durftet ihr schon reinhauen, wie ihr wolltet?
Ja, da darf jeder essen, was er möchte. Also,
gab sowieso nur Gesundes.
Na, gab es auch ein paar Würstchen zum Frühstück. Gab es alles. Ach, da ist der Trainer entspannt und ich glaube auch, das gehört auch dazu. Das ist am Samstagmorgens eine angenehme Veranstaltung war das. Da konnte man essen, was man wollte.
Ich muss auch ein bisschen mehr essen, glaube ich, nach dem Feiern. Nach dem Mannschaftsabend.
Ja, so ein Frühstück tut da auch mal gut, ne?
Ja.
Ist nicht verkehrt.
Und danach hat sich dann bestimmt auch bei dir die Freundin gefreut, oder? Weil bei euch ist ja auch einiges los, so abseits vom Platz. Stichwort festes Heim etablieren. Vielleicht ganz gut gewesen, dass da noch mal ein paar Tage Zeit waren jetzt, oder? Zumindest 1,5.
Ja, doch. Klar. Die Woche war ja eh schon ein bisschen was los, auch mit dem Auswärtsspiel in Drochtersen. Und dann hat man das schon genossen, wobei wir jetzt zum Beispiel gestern, war ich meinem Bruder zugucken in Lohne gegen Augsburg, DFB-Pokal, wo wir leider nicht dabei waren. Ja, haben sich, glaube ich, echt gut geschlagen, 45 Minuten lang und dann 1-0 und dann ging es ein bisschen schnell. Und nachher 4-0 verloren, aber trotzdem war es ein cooles Spiel, konnte man sich gut angucken. Und ja.
Und stolz auf den Bruder.
Er war echt lange verletzt, hatte so mit dem Knöchel Probleme. Keiner wusste eigentlich so genau, was da ist. War jetzt, glaube ich, sein erstes Spiel wieder seit auf jeden Fall über einem Jahr. Hat er gut gemacht.
Sandro Hess kommt ja auch da in der Mannschaft unterwegs. Einige Ex-Osnabrücker, Aaron Goldmann, wir hatten eine Geschichte, ein Blatt von Harald Pistorius, die alten Fußballfreunde, die sich dort gefunden haben, vielleicht nicht den ganz großen Sprung geschafft haben in den High-End-Profifußball, aber ein großes Spiel für die Jungs gewesen gestern. Ne?
Auf jeden Fall. War echt klar, so Aaron ist ja auch einer meiner besten Freunde. Schade, dass es nicht geklappt hat, weil ich glaube, so wenn das 1-0 war echt so ein richtig ein blöder Freistoß. Bis dahin war es echt, man kann schon fast sagen, ein bisschen offen und schade.
Erik, wie hast du den DFB-Pokal verfolgt gestern? Ein bisschen was geguckt oder?
Ja, wir waren gestern den Tag unterwegs. Und dann als wir heimgekommen sind, habe ich ein bisschen Braunschweig gegen Hertha geguckt. Aber dann habe ich, glaube ich, ich habe die Frauen geguckt. Es war doch auch um 18 Uhr. Da habe ich da eingeschaltet und dann habe ich mir das Spektakel angeschaut. Im Wembley.
Ja.
Das war auch was für dich. Also konnte man sich gut angucken. Abgesehen vom Ergebnis aus deutscher Sicht, aber.
Ja, das war irgendwie. Die Deutschen fand ich schon besser. Aber ich glaube, die hatten echt schon einen Heimvorteil, die Engländer, die Engländerin. Und dann am Ende, weiß ich nicht. Ich fand am Ende ein bisschen, die Engländerinnen haben, was heißt unfair, aber die haben es, weiß nicht, die eine da, die hat sich da aufgebürstet, die dann nach dem Treffer das Trikot ausgezogen hat und so, fand ich ein bisschen. Ja, zu dem Anlass schon in Ordnung, aber die hat sich dann noch ein bisschen aufgespielt, von daher, ja, ich hätte es den Deutschen mehr gegönnt.
Da bist du bestimmt nicht alleine bei vielen, die es geguckt haben. Stichwort Heimvorteil, Bremer Brücke, du hast dich darauf gefreut, dort zu spielen und hast dir berichten lassen, wie es ist. Jetzt hast du es das erste Mal erlebt beim ersten Ligaspiel gegen den MFSV Duisburg. Wie war es denn?
Hat Spaß gemacht, auf jeden Fall. So vor dem Spiel, die ganze Anspannung und so, das war schon echt cool. Auch mit der Choreo dann von der Violet Crew. Und ja, im Spiel kriegst du es ja alles gar nicht so mit, weil du bist da im Tunnel. Und ja, und dann, als das Tor war ich wurde ich schon ausgewechselt. Und da war es dann irgendwie, da hast du dann alles außen rum mitbekommen. Das war, glaube ich, nochmal ein anderer Einblick dann. Und es war echt cool, hat Spaß gemacht. Und dann mit dem Sieg noch. War schön.
War bis jetzt so der Saisonmoment der ja noch jungen Saison, Timo, oder? Dieses Ding, ganze Zeit angerannt, super verdient ja auch, dass das Tor endlich fällt. Ja, und dann haut der Sven Köhler halt das Ding endlich rein. Ne? Das war schon cool, oder?
Ja, klar. Es war Emotion pur, glaube ich. So ein Ding. Wir haben gefühlt wieder unfassbar viel im Ball gehabt, viel um 16 herum gespielt, haben es aber irgendwie nicht geschafft, durchgängig hochkarätige Torschancen zu erspielen, aber waren klar feldüberlegen und echt wenig zugelassen und dann braucht es wohl so ein Ding.
Du hast auf der Bank gesessen, das Spiel von außen geguckt, 90 Minuten, genau wie in Drochtersen, da warst du auch schon nah dran, aber noch nicht ganz dabei, 2-0 gewonnen und dann kam das Testspiel gegen Verl, sportlich gesehen 1-2 Niederlage, ein Dämpfer, aber eigentlich für dich der auch einer der Momente der Saison in dieser Saison, in der noch jungen Saison, weil du das erste Mal wieder auf dem Platz gestanden hast.
Ja, klar. War für mich jetzt das erste Spiel wieder nach echt langer Zeit und von daher war ich froh, dass es dieses Spiel gab und ich hatte das ja schon gesagt, so das ist schon besser, wenn man so ein Spiel hat, anstatt ein Spielersatztraining, was auch echt Spaß machen kann, aber 11 gegen 11 über den ganzen Platz mit einem echt guten Gegner, der heiß war und uns echt gefordert hat und dann auch am Ende des Tages wahrscheinlich auch verdient gewonnen hat, weil wir einfach die ersten 20 Minuten dann auch verpennt haben. War es ein ordentlicher Test für uns.
Du hast danach gesagt, so der Fuß geht besser, es waren 70 Minuten Einsatz, aber du merkst ihn schon noch.
Ja, das ist noch nicht alles perfekt, aber das ist auch irgendwie normal. Ich habe ja auch noch zwei Schrauben da drin, die wahrscheinlich in der Winterpause rauskommen. Aber trotzdem, ich merke, dass von Woche zu Woche, ja, dass der Fuß, wie sagt man das, so besser gleitet, dass er geschmeidiger ist. Und ja, das wird noch ein paar Tage dauern, aber ich bin auf einem guten Weg.
Du warst das letzte Mal im April bei uns hier im Podcast-Studio, da war die Verletzung noch ganz frisch. Da haben wir gesprochen, das war nach dem 3:2-Sieg des VfL gegen Verl, da war der VfL auch noch im Aufstiegsrennen unterwegs. Danach hat der Kollege, der Benny eben schon angesprochen hatte, Harald Pistorius, mal mit dir eine Geschichte gemacht in der Saisonvorbereitung und hat geschrieben, der Junge braucht noch Geduld. Er ist schon schneller, als alle erwartet hatten. Du bist näher rangekommen, aber es braucht immer noch so die Geduld, um den Punkt zu merken, wann kann ich jetzt wieder voll einsteigen und wann bin ich in der Wettkampfpraxis und in der Wettkampfform. Was schätzt du, wie viel Geduld du noch brauchen wirst?
Boah, schwierig zu sagen. Also ich nutze einfach jede Einheit, jedes Training, dass ich ja richtig fit werde. Und wann das dann ist, weiß ich nicht. Aber ich muss echt sagen, so alle Beteiligten, die auch mit mir trainieren, jetzt gerade natürlich viel so der Athletiktrainer, wenn man mal was im Kraftraum macht oder vor dem Training und die Physiotherapeuten, die dann viel machen. Und ja, es tun alle dafür, dass es so schnell wie möglich geht. Wann es dann genau ist, wird man sehen. Aber ja, bin eigentlich zufrieden.
Seid ihr beide dann schon mal im Training auch so aufeinander gestoßen? Bestimmt, oder? Weil du bist ja, wenn du jetzt gespielt hast, auch dann schon, wenn ihr so im Training auch 11 gegen 11 oder 8 gegen 8 oder so spielt, bist du ja dann schon wieder dabei. Wie ist es denn so, gegen Erik zu spielen?
Hast du das ehrlich sagen, so, ich weiß nicht, der Trainer will, glaube ich, nicht, dass wir gegeneinander spielen.
Setz nur zusammen, glaube ich.
Ich weiß auch nicht.
Ist das okay?
Ich muss echt überlegen, aber ich glaube wirklich, dass
ich glaube auch noch nicht.
Naja, kommt noch so richtig. Ja.
Ist die Frage, wen er schonen will, ne?
Stimme oder den Abwehrspieler. Ich erinnere mich so an das Zweitliga, als du wiedergekommen bist, ans erste Training, und da war so gefühlt der allererste Zweikampf, was du mit Luke Ihorst, und da hat es gleich mal richtig gescheppert. Also das war so, ihr seid dann auch beide so grinsend auseinandergegangen, so, yo, den kenne ich jetzt, alles klar. Also das beide, das fehlt sozusagen bei euch noch.
Ja, das hatten wir bisher noch nicht.
Ne? Mhm. Wie guckst du, Erik, auf so einen Spieler wie Timo, der ja hier gestandene Zweitliga-Jahre hinter sich hat, auf dem Sprung in der Bundesliga ja war, mit den Relegationsspielen dann knapp gescheitert? Da hat man schon Respekt wahrscheinlich, oder?
Klar, Respekt auf jeden Fall für die Leistung. Oliver, sieben, acht Jahre in Heidenheim, ist ja auch nicht selbstverständlich. Und der Erfolg spricht für ihn. Und ja, ich glaube, für Osnabrück ist echt ein wichtiger Spieler, der seine Erfahrung da reinbringt, der die Jungen aus der Mannschaft denen nochmal Rückendeckung gibt, mit denen spricht und so. Von daher, klar, aber du merkst auch, dass Eule ein grundsolider Typ ist, dass er echt korrekt ist und jetzt nicht irgendwie denkt, weil er, dass er sonst irgendwas ist, also überhaupt nicht. Eule ist auf dem Boden geblieben, was ihn auch, glaube ich, ausmacht, und ja, ich kann gut mit ihm.
Hast du noch Kontakte eigentlich zu alten Heidenheimern? Wenn jetzt meldet sich mal einer, wenn die jetzt auch mitkriegen, oh, jetzt bist du ein bisschen raus gewesen. Also, keine Ahnung, schreibt man mal mit dem Frank Schmidt noch oder irgendwelchen anderen, die da länger mit dir gespielt haben?
Ja, doch, klar, mit Spielern sowieso, auch mit Frank hin und wieder. Torwarttrainer, Co-Trainer, doch. Ja, ich war 7 Jahre dort, es war eine lange Zeit, und doch, da sind auch schon ein paar Freunde gewonnen, und dann ist es auch völlig normal, dass man da noch Kontakt mit denen hat. Ja.
Drehen wir den Blick mal um. Grundsolider Typ, hat Erik Engelhardt gerade über Timo Beermann gesagt. Was sagt Timo Beermann denn über Erik Engelhardt?
Ja, erstmal danke natürlich noch. kann ich nur zurückgeben. Ich glaube, wir verstehen uns gut. Ich mag einfach Spieler, die so abseits des Platzes auch mal für den Spaß zu haben sind, aber wenn es dann halt auf den Platz geht, Gas geben, weil ich ähnlich gestrickt bin. Und von daher kann ich das nur zurückgeben. Ich glaube, Erik hängt sich hier seit dem ersten Tag voll rein, gibt Gas. Ist einfach eklig, gegen ihn zu spielen, glaube ich zumindest. Wir hatten es ja noch nicht, hatten wir ja eben. Aber doch, er macht's gut, und ich wünsche ihm natürlich jetzt so schnell wie möglich sein erstes Tor, weil ich glaube, das ist immer für einen Stürmer wichtig.
Du hast ihn ja in deiner Mannschaft gesehen, insofern kannst du auch sagen, ob er eklig ist, und das hilft ja auch schon mal was.
Ja, ich freue mich, wenn er bei mir in der Mannschaft ist.
Ihr habt insgesamt ein paar Neuzugänge ja gekriegt. Wie würdest du da die ganze Mischung jetzt bewerten? Es gab wieder mal einen kleinen Umbruch im Team, also ein paar neue sind da, ein paar alte Gesichter sind weg. Wie würdest du jetzt eure Neuzugänge so sportlich und menschlich bewerten. Du hast gerade schon Erik gesagt, mit dem kann man wohl, mit den anderen kann man hoffentlich auch.
Ja, auf jeden Fall, klar. Muss man echt sagen, menschlich passt alles, sportlich auch, wobei man natürlich trotzdem sagen muss, die Saison ist noch jung, jeder muss so in seine Rolle reinwachsen und grundsätzlich passt das bisher sehr gut.
Erik, jetzt hat der Timo ja schon den Finger für uns in die Wunde gelegt. Stichwort, wann kommt das erste Tor? Das ist ja für einen Stürmer schon immer wichtig. Ne? Klar, persönliche Statistik steht nicht über allem. Du kannst jetzt sagen, solange ihr gewinnt, brauchst du gar kein Tor. Also wenn ihr hinten raus alles gewinnt, ist, glaube ich, ziemlich geil. Aber du willst es ja bestimmt auch. Ne? Macht man sich da Gedanken gerade oder ist das genau der falsche Weg, sich Gedanken zu machen?
Ja, was heißt Gedanken machen? Klar, wenn man als Stürmer Tore schießen, ist ja auch ganz normal, aber man darf sich da jetzt irgendwie auch nicht verrückt machen lassen. Ich wäre auch dafür, dass ich 2 Tore schieße und wir steigen auf. Also so ist nicht. Aber klar, Stürmer wird an seinen Toren gemessen. Und ja, wann das Tor fällt, schauen wir mal. Ich mache mir da jetzt keinen Druck. Das kommt und dann ist der Knoten auch, glaube ich, irgendwann mal geplatzt. Hoffentlich. Ja, schauen wir mal.
Wie ist so dein Eindruck, wie du so angekommen bist in der Mannschaft? Du bringst ja so von deiner Spielweise was rein, was, ja, Timo stimmt mir bestimmt zu, letztes Jahr schon auch ein bisschen gefehlt hat, sage ich mal. Ne? So ein mit dem Rücken zum Tor ein, den man im Fuß anspielen kann. Der Letzte, der so das so ein bisschen verkörpert hat, war ja fast Alba, oder, Timo?
Ja, ich habe ja selber mit Alva nicht gespielt, aber klar, Alva, der mochte das schon, wenn einen Ball in den Fuß bekommen hat und dann Arsch raus und keinen am Ball reinlassen. Erik ist ein ähnlicher Spieler und das ist immer gut. Oft fault dann auch mal ein Verteidiger, dann kriegt man vielleicht in guten Positionen Freistöße und sowas können wir auf jeden Fall gut gebrauchen. Mhm.
Wie siehst du es? Also guckst du schon immer, dass wir dich auch anspielen können von hinten, ne? Also sucht man da den Blickkontakt auch mit den Verteidigern und Sechsern, dass du sagst, ey, ich will den Ball haben?
Klar, auf jeden Fall. Ich denke, was auch wichtig ist, dass man variabel ist, jetzt nicht nur den Ball in den Fuß, sondern auch mal in die Tiefe geht. Ja, das ergibt sich ja alles. Und jetzt, die Liga ist ja nochmal anspruchsvoller als Regionalliga. Da braucht man jetzt nicht drum rumreden. Da muss man sich halt erstmal einfinden, auch mit dem System und so. Es ergibt sich ja jetzt alles mit den Spielen. Das Wichtigste halt einfach die Spielpraxis, dass man viel spielt, dass man sich zeigen kann und der Rest, der kommt von selbst. Also darf man sich echt nicht verrückt machen.
Ihr seid Konkurrenten, aber sprichst du auch mal mit Felix Hiegel, weil der hat in der vergangenen Saison ja eigentlich so einen ähnlichen Weg genommen, aus der Regionalliga zum VfL gekommen, dann hat es auch ein bisschen gedauert, bis man erstmal in der Liga drin ist und bis dann das erste Tor fällt. Also man braucht dann schon die Geduld erstmal, konnte er dich da ein bisschen an die Hand nehmen oder nimmt er dich an die Hand und sagt, Mensch, diese Ruhe, die du jetzt auch hast, behalte die mal bei, weil irgendwann wird schon fallen, das erste Tor und dann läuft's?
Klar, wir sind da im Austausch. Ist jetzt nicht so, dass ich jetzt, weil er nur Konkurrent ist, dass ich mich nicht mit ihm verstehe. Also ist ja irgendwie alle so ein, wir machen uns dann dadurch nur besser. Und jeder will spielen, ist ja auch verständlich und nicht ganz jedem, der spielt. Also ich bin jetzt nicht so der das nicht jedem gönnt, wenn er spielt und ich hocke auf der Bank. Also das ist ja ein Leistungssport und dem soll es auch gerecht werden. Ich bin jetzt nicht nachtragend und ja, wir reden, klar. Auch mit Ulm und so haben wir uns auch drüber unterhalten, weil das auch mal eine Option früher war. Und ja, er hat den gleichen Weg und er macht es auch richtig gut, muss man echt sagen. Auch Emmy Odua macht es auch richtig gut. Kam aus Fürstenwalde, das ist, glaube ich, nochmal ein größerer Sprung, auch mit seinem Alter. Ist auch nicht selbstverständlich und er macht es auch top. Von daher, wir reden alle miteinander, tauschen uns da aus und ja, es ergibt sich alles.
Und dass du nicht getroffen hast, wollen wir nicht überbewerten. Es ist ja erst ein Ligaspiel gewesen, ein Pokalspiel. Also du hast ja noch ein paar Chancen.
Ja, ich wollte jetzt auch nicht so viel Druck machen. Ne?
War jetzt ja auch eine gelungene Vorlage für mich, ne, dass du es als erstes
nur Ansporn, ist nur Ansporn.
Wunderbar. Erik, lass ein bisschen reden über deine Vita. Du stammst ja aus einer Gegend, die ich persönlich jetzt gut kenne, aber die von hier dann doch eine ganze Ecke weg ist. Geboren in Kulmbach. Wie ging es denn los überhaupt mit dem Fußball? War da irgendwie ein fußballbegeisterter Vater oder wie lief das?
Kann man so sagen. Ja, mein Papa hat für Fußball gespielt beim, ich weiß nicht, das war für dritte Liga, VfB Helmbrechts. Mhm. Das ist, glaube ich, so bei dir jetzt bekannt, weil ich weiß nicht, bei euch, glaube ich, nicht so.
Nee, das ist zu weit im Süden.
So könnte vielleicht heute...
Die SV waren für die dritte Liga, so, glaube ich. Ja. Bayernliga war das ja dafür. Ja.
Wie groß ist das? 20.000 oder so?
Ich nicht, weiß so, nicht so, 10.000. Okay. Ja. Ja. Und ja, und dann hat er bei mir im Heimatverein auch gespielt und ja, mein Bruder hat auch Fußball gespielt. Hat, glaube ich, vom Talent her war besser als ich, muss man sagen, aber der war, dem war halt, die anderen Sachen waren ihm wichtiger, am Wochenende mal wegzugehen und da sich einen reinzukippen und dann am Sonntag Fußball zu spielen, war ihm einfach lieber. Es ist auch eben seine Sache, also ich finde es nicht schlimm. Und ja, so ist man reingekommen. Dann habe ich beim Dorfverein angefangen in Enchenreuth bei mir. Ja, und dann ging es über diese Jugendfördergemeinschaft da, die ganzen Vereine da drumherum, haben sich dann zusammengeschlossen und dann bin ich da von da nach Hof.
FG Frankenwald.
Genau, FG Frankenwald war das. Und von da bin ich dann nach Hof, zu Bayern Hof gegangen. War ich ein Jahr in der U13 damals und dann ging es ganz schnell nach Nürnberg. Dann war ich dort im Probetraining und dann war ich 8 Jahre in Nürnberg. Dann ist in der Naht gegangen, habe da meine Schule fertig gemacht.
Auch ein Schritt, oder? Also davor war es ja dann schon alles so, altes Kulmbacher Umfeld, sage ich mal. Ne? Also hast bestimmt zu Hause gewohnt und dann ging es ins Internat. Das war, wie war das für dich?
Ja, die ersten 3 Jahre bin ich noch gefahren. Okay. Also ich bin fast jeden Tag, 4-5 Mal die Woche bin ich 130 Kilometer hin, 130 Kilometer zurückgefahren. Hat mein Opa gemacht damals. Opa und Oma sind immer gefahren. Mein Opa lebt jetzt leider nicht mehr. Ist schon gestorben, aber für ihn war es, glaube ich, das Schönste, mich zu fahren. Auch meine Oma, die war immer dabei. Die hat sich auch immer gefreut, mich zu sehen. Und dann sind wir da immer nach Nürnberg gefahren, da ja. Bis ich dann mit 16 ins Internat gekommen bin. War dann im Internat 3 Jahre. Und ja, und dann hatte ich meine eigene Wohnung 2 Jahre. Und dann war ich in der zweiten Mannschaft in Nürnberg. Und dann hat es alles so seinen Lauf genommen.
Mhm. Und dann ging es irgendwann weiter. Gut, dass ihr nicht ins Fränkische verfallen seid, sonst hätten wir jetzt den Podcast zum ersten Mal untertiteln müssen. Das wäre für Timo und mich dann auch nochmal eine Herausforderung gewesen,
hier
als Norddeutsche.
Ja, aber ich denke, Bamberg und meine Gegend ist nochmal ein bisschen anders vom Dialekt her.
Ja, muss man sagen. Bei ihm ist es noch krasser,
Ja, also, Dorf zu Dorf ist anders.
Das testen wir später nochmal aus. Wir wollen jetzt nicht alle Hörer gleich schon verlieren. aber du bist ja auch mal im Norden gewesen, insofern ein bisschen eingemeindet. Das war dann der Schritt von Nürnberg aus der zweiten Mannschaft zu Hansa Rostock.
Ja, in dem Alter ist, glaube ich, nicht so viel nachgedacht. Wolltest einen Schritt höher gehen und dann habe ich mich relativ schnell für Rostock entschieden. So, ja. Ich habe mich jetzt im Nachhinein, muss ich sagen, echt eine tolle Zeit dort zum Leben, auch top. Top Leute gehabt, auch in der Mannschaft, sind dann auch aufgestiegen in die zweite Bundesliga. Für mich persönlich war es jetzt nicht so erfolgreich, weil ich durch den Kreuzbandriss lang raus war und dann halt irgendwie den Anschluss nicht gefunden habe, dort zu spielen am Ende im zweiten Jahr. Aber alles in allem war es für mich echt eine top Zeit, habe da meine Freundin kennengelernt, mit der ich jetzt auch unsere Kleine habe, hat er auch immer schöne Seiten. Mhm. Von daher, alles in allem muss top.
Erzähl uns trotzdem noch mal vielleicht so ein bisschen, also es ging ja eigentlich immer weiter hoch, ne? Also Nürnberg und dann zweite Mannschaft und dann Rostock und so, das talentierte Spieler, Jugendnationalspieler gewesen und dann kommt halt diese krasse Verletzung. Ne? Und dann auch nochmal, Nürnberg-Rostock ist ja dann schon nochmal auch ein großer Schritt, also schon ein fremder Kulturkreis. Mhm. War das eine schwere Zeit dann auch? Zumindest, wo du dann halt komplett raus warst? Erstmal?
Ab und zu war es schon schwer. Vor allem, als man dann in der Reha war und irgendwie hat man gesehen, dass es nicht weiterging so, dass dann die Schritte langsamer werden und dass es dauert und dann musst du wieder laufen gehen und musst einen Kraftraum geben, Beine trainieren, dies, das. War schon eine anstrengende Zeit. Ich habe dann auch meine Reha 9 Wochen in Donaustauf gemacht. Und dann in Rostock. Es war keine einfache Zeit. Aber dann habe ich am Ende noch 2 Spiele durfte ich machen dann in der ersten Saison. Und habe auch da auch gleich ein Tor gemacht. Das war nochmal so ein guter Abschluss für mich. Und dann konnte ich damit abschließen, weil ich hatte den Kreuzbandriss und dann hatte ich mein erstes Spiel bei der zweiten Mannschaft in Rostock. Und ich sollte nur eine Halbzeit spielen. Und wie ist es gelaufen? Am 44. Minute Tätigkeit rot. war ich da erst mal draußen. Ja, und dann kam Corona noch dazu, dann war noch mal Pause.
Stimmt.
Ja, ja, und dann war ich da noch in der dritten Liga gesperrt für 3 Spiele, glaube ich. Ja, es lief jetzt nicht so astrein für mich, aber ja, im Nachhinein kann man drüber lachen. Also ich finde es jetzt schon irgendwie amüsant.
Timo Lehrmann, du kennst diese Geschichte eigentlich, Vereinswechsel und dann erstmal eine schwere Verletzung, war bei dir damals in Heidenheim ähnlich. Du bist da hingegangen und hast dich dann verletzt, ne?
Ja, bei mir war es eigentlich genauso.
Also
ja.
Du kennst so einen Weg dann?
Ja, auf jeden Fall. Deswegen konnte ich gerade ein bisschen mitfühlen, wie er so erzählt hat. Ja, es war ja fast identisch. Nur, dass ich in dem Jahr gar kein Spiel mehr machen konnte. Ja, ansonsten war das ja für beide nicht so schön. Ja.
Aber du hast ja keine Sperre
draufgeholt.
Nee, eine rote Karte habe ich noch nicht geschafft.
Kommt vielleicht noch.
Noch gar nicht, tatsächlich?
Nein.
Krass.
Auch nicht gelb-rot?
Nee.
Auch nicht?
Nee.
Kann ich auch schon.
Ja, also ich wusste zwar, fairer Spieler, aber dass es so krass rausknallt von der Statistik, war mir gar nicht bewusst. Das ist ja schon selten für einen Innenverteidiger auch, ne? Also Respekt. Cool.
Ja, habe ich irgendwie, vielleicht war es ein oder andere Mal vielleicht kurz davor, aber
Schlauer Fuchs.
Bisher noch nicht.
Und du bist dann auf jeden Fall in Heidenheim geblieben. Du hast nicht diesen Schritt zurückgemacht, den Erik dann gemacht hat, zu sagen, ich gehe nochmal eine Liga tiefer und nehme nochmal den neuen Anlauf. Ne? Erik, es ist ja eigentlich, diesen Schritt zurück macht man ungerne, weil man eigentlich sagt, Mensch, ich war jetzt schon auf dem Level angekommen, dritte Liga, jetzt gehe ich wieder zurück in die Regionalliga, aber manchmal ist dieser Umweg dann der richtige.
Ja, mein Vertrag ist ja ausgelaufen damals und auch durch Corona-bedingt war das, glaube ich, schwer, irgendwie einen Drittligisten für mich zu finden. Jetzt auch mit der wenigen Spielzeit, die ich dann gehabt habe. Und ja, ich war schon eigentlich mit einem Verein einig gewesen und dann bin ich noch nach Cottbus, wollte eigentlich nicht mehr hin, weil mir jetzt einfach gereicht in der Zeit, weil immer dieses Warten und du musst auf jeden Tag hoffen, dass da irgendwas reinkommt und dass du da einen Verein findest. Dann bin ich dann nach Cottbus, weil ich zu Hause in Eichenreuth war und bin dann nach Rostock danach gefahren. Hat sich dann angeboten, weil es dann die Hälfte war. Dann sagt meine Freundin noch, fahr hin, hörst sie wenigstens an, weil, ja, keine Ahnung, vielleicht gefällt es dir. Dann sage ich, ja, ich habe es dann gemacht und dann war ich dort und dann war ich da im Trainerbüro. Weiße Wände, Pele Wollitz sitzt vor dir und hält dir dann einen Vortrag. Also da dann zu widerstehen, auch mit seiner Aura, die er damals gehabt hat für mich, weil er irgendwie eine Vision mit mir gehabt hat, die sich gut angehört hat und dann habe ich ja gesagt, weil das Gefühl war dann auch besser und hat sich dann auch bestätigt.
Und die Vision hat ja nicht ganz getrogen, ne? 33 Einsätze, 18 Tore, 14 Vorlagen in der Bilanz. Also kann man sagen, du hast schon die Vision von ihm wahrscheinlich einigermaßen erfüllt.
Ja, glaube ich auch. Dass es so gut lief, hätte ich nicht gedacht. Mit den Toren, so ist ja so ein Ding. Dann läuft es einfach. Dann machst du dir keine Gedanken mehr, ob du gar kein Tor mehr schießt. Ist dann so wie ein Dann war ich irgendwie wie im Fluss, im Flow. So. Und dann lief's.
Timo musste gerade lachen, als Pele Wollitz Thema war und auch halt dieses Begeisternde, was er so ausgestrahlt hat. Ne? Das kennst du auch. Also da ist er ja schon ein ganz spezieller Typ. Du hast ja auch unter ihm trainiert in der ersten Osnabrücker Zeit.
Ja, und ungefähr das gleiche Alter gehabt wie Erik. Deswegen, wir haben ja auch schon mal über ihn gesprochen, so also in der Kabine oder so. Ja, klar, Pele konnte mitreißen, war damals echt eine geile Zeit. Leider nicht aufgestiegen, aber oder ein allgemein unrühmliches Ende, aber hat Spaß gemacht.
Ja, sportlich war es schon gut. Es war, glaube ich, das Jahr, wo ihr auf jeden Fall die meisten Punkte geholt habt, wo es dann halt nicht für einen Aufstieg gereicht hat. Das war ja ein Wahnsinn, weil ich glaube 73 oder 76 und dann halt nur dritter Platz am Ende.
Ja, ich glaube 72 oder 73 hatten wir irgendwie so.
Genau, also was in den meisten Jahren, also dieses Jahr ja locker gereicht hätte, um Zweiter zu werden und hochzugehen. Dann aber hinten raus eben in diesem starken Jahr halt nicht so ganz gepasst hat. Wie hat er dich denn gepackt? Was hat er denn zu dir gesagt? Also was war denn die Vision?
Ja, halt, dass wir was Großes schaffen können in dem Jahr. Haben es dann leider nicht gepackt mit dem Aufstieg, weil, weiß nicht, der Kader war nicht so breit und halten schon noch paar so Puzzleteile, kann man nicht sagen, aber ein paar Spiele so gefehlt, um das irgendwie zu schaffen. Hat auch die Konstanz gefehlt am Ende. Und ja, wir haben den Landespokal mir noch geholt. Es war ganz schön am Ende. Und ja, was er zu mir gesagt hat, ja, weiß nicht, das sind so intuitive Sachen, das kann man schwer beschreiben. So, der sieht mich da in so einem engen Stadion und so, nicht in so einem Stadion, das, wo die Zuschauer so weit weg sind. Nee, weißt du, halt so, solche Sachen. Und es hat mir einfach zugetan. Dann sind wir da ins Stadion gelaufen und es hat sich schon irgendwie gut angefühlt. Mhm. Alles so, so eng beieinander, das taugt mir schon. Also,
Das ist einigermaßen ähnlich wie hier, ne? Stadion-Freundschaft, genau.
Wir müssen einmal kurz auf den Trainer kommen, weil ihr kennt Peter Wollitz, ihr kennt jetzt auch Daniel Scherning, ist auch Westfale, aber doch irgendwie ein ganz anderer Schlag, Westfale, Ostwestfale. Er lebt das nicht ganz so aus wie Peter Wollitz, ich glaube, darauf können wir uns einigen. Aber
er kommen die aus der gleichen Gegend?
Ja, nicht ganz, ein bisschen, ein paar Kilometer liegen schon dazwischen, aber er kann auch begeistern, aber er lässt es halt nicht so extrem raus wie Peter Wollitz vielleicht. Timo, du kennst ihn schon jetzt ein bisschen länger, Daniel Scherning, was macht ihn so für dich aus? Wo sagst du, das ist, deswegen ist er ein guter Trainer für uns?
Ja, ich glaube, einen guten Trainer machen viele Facetten aus. Ich glaube, er hat erstmal so von der Persönlichkeit ist er so, dass er schon eine gewisse Lockerheit hat. Man kann mit ihm Späßchen machen, aber wenn es dann auf den Platz geht, dann ist er voll da. Dann kann er auch dazwischen hauen, wenn ihm was nicht passt, dann sagt er das auch klar und deutlich. Das ist auch sehr wichtig, meiner Meinung nach, dass man da auch mal schon eine ordentliche Ansage macht. Und halt natürlich rein vom Fußballerischen, wie seine Idee vom Fußball ist, wie er das macht, wie er das Training angeht, wie da alles geplant wird, dann auch in Verbindung mit Danilo Danne. Ja, das ist, ich glaube, das passt sehr gut und das ist auf jeden Fall auch eine Sache, die ihn ausmacht. Ja.
Erik, wie ist es für dich? Du kennst den Trainer jetzt oder gerade erst ein paar Wochen oder Monate. Das ist ganz neu für dich, wie gefällt es dir so das Training, den Stil, die Atmosphäre in der Mannschaft, vom Team hinter dem Team, was du so jetzt kennengelernt hast bislang?
Ja, vom Training her ist schon anspruchsvoller als letztes Jahr, muss man schon echt sagen. So vom Taktischen ist das schon nochmal eine Schippe weiter. Und sich daran zu gewöhnen, ja, hat man jetzt die Vorbereitung Zeit gehabt und das wird auch alles noch. Klar gibt es noch, was man verbessern kann, aber ja, das ist ja im Laufe der Saison einfach normal, dass man da noch ein paar Prozentpunkte draufsetzt. Und ja, was sage ich zum Trainer, zum Staff? Alles top, muss man echt sagen. Fang von Mario an, der macht einen super Job. Die Physiotherapeuten, die geben ihr Bestes da, um uns auf die Platte zu bringen. Die Athletiktrainer machen alles einen tollen Job. Und klar, der Trainer bringt echt eine lockere Art mit. Wo man sich auch gut fühlt, der auch ein gutes Gefühl gibt, auch der Mannschaft, das heißt vom Spiel, die Ansprachen, auch die Analysen und so, alles echt, echt genau und detailliert. Und wenn er auch mal was mit dir persönlich zu besprechen hat, dann macht er das auch im Video oder so. Von daher kann man echt nur positiv über den Staff reden und die Co-Trainer machen auch ihren Job top. Sind auch sehr, setzen den Maßstab auch hoch, weil die wollen uns schon besser machen. Das merkt man schon, jetzt nicht irgendwie Larifari da die Übungen machen, sondern gibt es auch mal einen auf den Deckel, wenn du da schleifen lässt, sei es vom Trainer oder von Danilo und Danne. Da gibt es schon mal ein paar auf den Deckel.
Du hast auch gesagt, die Spielweise war ein Grund für dich, nach Osnabrück zu wechseln.
Ja, wie man es schon gegen Duisburg gesehen hat, wir haben viel Ballbesitz, wir wollen viel den Ball haben, suchen auch die Tiefe, wollen zielstrebig zum Tor. Ist jetzt nicht so, dass wir immer nur alles außenrum spielen und dann uns dann bis vor zum Fünfer durchkombinieren wollen, so ist nicht. Dass wir auch mal früh flanken, solche Sachen, dass der Stürmer einfach gut in Szene gesetzt wird und das waren so für mich auch so solche Punkte, die dafür gesprochen haben.
Jetzt geht's bei den nächsten beiden Spielen so ein bisschen Richtung alte Heimat. Aue schon ein bisschen, aber dann Bayreuth ja vor allem. Wird Familie kommen dann von dir? Da freuen sich doch bestimmt deine alten Jungs und Mädels unten, wenn du da wieder kommst.
Mädels nicht.
Die Mädels wollen sie nicht, was ist denn los?
Nee, mein Bruder hat mir schon geschrieben, ob er Karten haben kann. Meine Eltern auch, klar. Die kommt auch zu beiden Spielen. Aue ist ja nur eine Stunde von mir weg. Also ist jetzt nicht so weit. Bayreuth auch, halbe Stunde, dreiviertel Stunde. Klar kommen sie. Und ich habe schon bei René Flegel angefragt für Karten. Und das schaut, glaube ich, auch ganz gut aus, weil keiner von dort weiter kommt und ich dann, glaube ich, das ganze Kontingent übernehmen kann. Von daher,
perfekt.
Von daher sind schon ein paar Karten eingeplant.
Timo, wie siehst du sportlich? Aue wird ja schon wieder eine Messlatte, glaube ich, ne? DFB-Pokal gespielt, gestern zwar ausgeschieden, aber Zweitliga-Absteiger, definitiv ein Schwergewicht in der dritten Liga, ne?
Du willst wissen, wie die Folge weitergeht? Das Brückengeflüster gibt's ab jetzt zusammen mit allen Vereinsinfos und Streams als VfL-Abo der NOZ. Freu dich auf alle Folgen in voller Länge und sicher dir zum Weiterhören einfach deinen kostenlosen Probemonat auf noz.de/abo-vfl oder klicke einfach auf den Link in den Shownotes. Viel Spaß!